zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
Willkommen zu unserer dritten Ausgabe unseres BFBB-Podcastes zukunftsorientiertes Wirtschaften. Mein Name ist Ulrike Munz und heute möchte ich mich der Mobilität widmen, also dem Transport von Menschen und Gütern. Und hier sind wir natürlich beim zentralen Nachhaltigkeitsthema, denn das Stichwort Leerfahrten zum Beispiel, also das heißt die Bewegung ganzer Linienbusse ohne Passagiere oder auch die Schwierigkeit, Produkte zielgenau und zeitnah, insbesondere im ländlichen Raum zuzustellen, ist ein allseits bekanntes Problem und wahrscheinlich haben Sie sich bereits auch selbst mal die Beine an einer verwaisten Bushaltestelle in den Bauch gestanden. Ohne Frage, es braucht dringend ganzheitliche Mobilitätskonzepte, besonders in der Peripherie, um eben die Zukunftsfähigkeit jener Räume auch zu sichern. Denn klar ist, Konzepte müssen geeignet sein, auf individuelle Anforderungen kleinerer Bevölkerungsgruppen einzugehen, um letztlich auch den ländlichen Raum als Lebensraum attraktiver zu machen und für Zuzug zu sorgen. Denn Hand aufs Herz, eine durchdachte Mobilität, die sich an der eigenen Lebenswirklichkeit orientiert, ist zentral für die Lebensqualität und somit entscheidend für die Wahl des Wohnortes oder der Betriebsstätte. Aber die gute Nachricht ist, es gibt Hoffnung, auch hier in Brandenburg, denn es gibt in der Tat bereits gute Konzepte, funktionierende Geschäftsmodelle, die genau hier ansetzen. Ein gutes Beispiel ist die Landlogistik GmbH mit Sitz in Frankfurt-Oder. Und Anja Silvester ist die Geschäftsführerin und sie darf ich jetzt herzlich begrüßen. Hallo Frau Silvester.
Schönen guten Tag, Frau Munz. Schön, bei Ihnen zu sein.
Ja, freut mich auch, dass wir hier zusammenkommen. Und natürlich, wir versuchen, dass es zur Tradition wird. Unser Podcast heißt Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Was heißt denn eine zukunftsorientierte Wirtschaftsweise für Sie?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage, die Sie mir da gleich stellen. Und man kann da, glaube ich, länger drüber sprechen. Aber ich halte mich jetzt mal kurz, damit wir zu unseren anderen sehr spannenden Themen kommen, die wir noch hier bereithalten. Also für mich stellt sich die Frage, ob wir immer uns jetzt weiterhin in der Technik verlieren sollten. Die ist natürlich auch ein sehr schönes Hilfsmittel. Oder sollten wir immer nur irgendwie diese wirtschaftlichen Stellschrauben und Renditegedanken im Kopf haben? Mein Wunsch ist es, oder ja, mein Anliegen ist es, einfach mehr den Mensch im Mittelpunkt zu stellen und in Kooperation zu denken, sehr viel mehr in Kooperation und im Wissensaustausch. Jeder hat ja seine Stärken und Schwächen. Und ich glaube, nicht jeder muss alles tun, sodass wir auch in einen ressourcenschonenden Umgang miteinander kommen, aber sehr viel mehr im Miteinander, das würde ich mir wünschen.
Also Kooperation statt Wettbewerb, der menschliche Faktor spielt eine zentrale Rolle. Das ist natürlich ein toller Auftakt, Frau Silvester. Aber bevor wir dann konkret auch in die Mobilität, Logistik einsteigen und was da der menschliche Faktor vielleicht ausrichten kann, nochmal eine kurze Frage zu Ihnen. Im Vorgespräch durfte ich ja erfahren, dass Sie in einer Großstadtmetropole aufgewachsen sind, in einer tatsächlichen Metropole, wie wir sie vielleicht auch in Europa nicht so recht kennen. Wir sprechen von Singapur. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie Sie dann gerade zu den Herausforderungen des ländlichen Raumes kommen. Warum treibt diese Sie um?
Ja, das war natürlich sehr viel Glück, dass meine Eltern da so wahnsinnig waren und sehr viel in ihrem Leben umhergereist sind und immer meinten, im Ausland wäre schöner als in Deutschland. Somit kam ich tatsächlich in diesen Genuss, 12 Jahre in Singapur leben zu dürfen, um dann als Teenager wieder nach Deutschland zu kommen. Das hat mich natürlich sehr fasziniert, gerade in den 70er, 80er Jahren, wo Singapur zu dem geworden ist, wie wir es heute kennen. Das war immer der Mega-Fortschritt. Wenn ich nach Deutschland gekommen bin in den Ferien, dann hat mich das verblüfft, war so ganz anders. Und aber letztendlich, sobald man ja einen Schritt aus Singapur herausgemacht hat, nach Indonesien, nach Malaysia, ins Umland, war dann doch plötzlich alles wieder ländlich. Und meine Schulzeit habe ich in Nordfriesland verbracht, also den letzten Rest. Und mein erster Job war auf Fehmarn. Also da war man dann wirklich im ländlichen Raum. Ich habe das sehr, sehr lieb gewonnen, die Umgebung. Dass ich da jetzt nicht mir vorstellen kann zu wohnen, tut dem aber gar keinen Abbruch, sondern ich bin ja hier sehr verbunden im Systemgedanken Stadt-Land. Und ich meine, dass der ländliche Raum ja etwas vergessen wird heutzutage oder bis heute vergessen wird. Also der urbane Raum steht weiterhin im Fokus aller Gedanken. Und ich finde das einfach faszinierend, gerade dort im ländlichen Raum, wo so viel Potenzial schlummert, auch dann mit meinem Job, über den wir ja noch sprechen werden, etwas anzuschieben.
Ja, das ist ein hübscher Gedanke. Die Stadt der Zukunft kann eigentlich nicht ohne das Umland. Das finde ich, da spricht sehr viel Zuversicht. Nun ist es ja aber so in der Praxis, gerade wenn wir uns in Berlin und Brandenburg befinden, der Berliner kennt die Buspläne weiter draußen, an die man sich nicht mal mit viel Zeit heranwagen möchte. Wir haben es ja gerade aktuell, die Badesaison ist eröffnet. Auch für den Badeausflug mit viel Zeit traut man sich eher mit dem eigenen PKW in die Weiden Brandenburgs. Ja, sehr plakativ, aber es steht ja doch für eine Vielzahl von Schwierigkeiten. Vor welchen Herausforderungen steht denn der ländliche Raum noch, also letztlich weite Teile Brandenburgs hinsichtlich der Mobilität?
Ja, die größte Herausforderung ist dieser Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und Daseinsvorsorge. Also Daseinsvorsorge ist ja die Aufgabe der Kommunen, der Landkreise, insbesondere der Gemeinden, hier natürlich für jedermann eine Nahmobilität zu gewährleisten. Sie fokussiert leider Gottes aufgrund der Finanzierung der Pflichtaufgabe den Schülerverkehr. Also wir bedienen eigentlich eine Luxuszielgruppe namens Schüler. Für die wird auch alles getan, jedenfalls in der Schulzeit, dass der Jugendliche oder die Kinder in der Ferienzeit eigentlich auch eine Mobilität bräuchten. Wird da oder kann da gar nicht gesehen werden, weil wir dann ein Finanzierungsproblem haben. Und erst recht nicht natürlich jedermann, der am Wochenende fahren möchte und natürlich eine ganzjährige Mobilität im ÖPNV, also öffentlicher Verkehrs-, Personenverkehr haben möchte. Ja, da hält man am Auto fest, wenn man circa 14 Wochen im Jahr durch Ferienzeit gar keine Mobilität angeboten bekommt oder so gering, dass sie abweicht von dem jeweiligen Bedarf, den man eigentlich hat. Kommt man noch zur Arbeit insbesondere und nicht nur der Pendler braucht Mobilität, sondern auch der Tourist, der nach Brandenburg kommt. In Brandenburg ist ja wunderschön, also ich mache gerne Urlaub in Brandenburg. Aber wenn man dann in der Urlaubszeit dann in den ländlichen Raum fährt, hat man ein Problem, ohne Auto einfach anzureisen. Und damit beschäftige ich mich, muss ich ehrlich sagen, seit meinem Studium, also schon seit 26 Jahren. Mhm. Wir kommen jetzt, muss ich sagen, in so eine Phase, wo das mehr gesehen wird, dass Mobilität, die Erreichbarkeit des touristischen Standortes auch was mit Wirtschaftlichkeit zu tun hat. Der Verbraucher möchte auch gerne umweltfreundlich anreisen. Und wer das verstanden hat, nicht nur seine Wellnessliege hier aufzubereiten und schöne Zimmer anzubieten, sondern tatsächlich für die Haltestelle vor dem Hotel zu werben, der wird sich schon umsehen, welche neuen Zielgruppen, die sehr viel umweltbewusster denken, plötzlich auf der Matte stehen. Aber das ist noch nicht so erkannt.
Ja, Umweltbewusstsein ist sicherlich das eine. Die Zielgruppe wächst, aber verlässliche Mobilität, Nahmobilität, also ne, gerade das Stichwort die letzte Meile, benötigt sicherlich auch noch andere Ansätze, weil die Bequemlichkeit siegt auch sehr oft. Und da vielleicht direkt die Frage, wie vielleicht auch hier die Landlogistik ansetzt, also gerade um auch die erste und die letzte Meile abzudecken. Vielleicht können Sie uns da einfach jetzt mal ganz konkret und plastisch mitnehmen, was die Landlogistik eigentlich so macht.
Ja, die Landlogistik ist eigentlich das Pendant, was wir eben so ein bisschen aus dem Personenverkehr geschildert haben. Der Logistik fällt das ja auch sehr schwer im ländlichen Raum. Die letzte Haustür im letzten Dorf, dort wo Hase und Igel sich guten Nacht sagen, betriebsoptimiert und effizient Dinge zuzustellen. Letztendlich fahren sie immer noch sehr große Entfernungen für ein letztes Paket auf dem letzten Meter. Und man will natürlich auch mit seiner Marke, ich nenne jetzt mal keine, aber die ganzen Postdienstleister finden das natürlich auch sehr wichtig, mit dem eigenen Logo im ländlichen Raum zu zeigen, dass sie hier präsent sind und diese Dienstleistung an den Kunden bringen. Aber letztendlich ist das ein sehr schweres Geschäft. Und da muss ich auch einfach mal so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, dass das meistens auch dann für die Zusteller ein bitteres Brot an der Stelle wird, weil man ja in Sachen Personalkosten eine sehr, sehr leichte Stellschraube findet, um Betriebskosten zu senken. Das ist leider so. Und das finden wir sehr schade. Und genau an der Stelle setzen wir an, dass man mehr, und jetzt bin ich wieder bei meiner Leidenschaft, was soll sich eigentlich wirtschaftlich eigentlich so verändern im Wirtschaftssystem, ist in Kooperation zu denken. Also warum muss jeder alles tun, warum nicht an einen anderen Dinge abgeben, wo der effizienter und vielleicht auch spezialisierter ist. Und das gilt auch für die gesamte Transportkette. Also die Spedition ist gut in der Ferntransportlogik und die Kuriere und natürlich auch mein Bus, der Kombibus, mit dem wir ja in der Uckermark gestartet sind, hat seine Spezialisierung auf dieser letzten Meile und hat auch noch Kapazitäten zur Verfügung, die man einfach dann verknüpfen müsste. Und hört sich jetzt einfach an und dahinter verbirgt sich eigentlich das Geschäftsmodell der Landlogistik. Wir wollen eine kombinierte Transportkette über alle Ladeflächen von verschiedenen Verkehrsträgern miteinander zu verknüpfen, um Logistik effizienter zu machen, auch klimafreundlicher, denn viele Ladeflächen sind ja gar nicht voll effizient ausgelastet. Und das bedarf natürlich ein Miteinander zwischen den ganzen Gewerken.
Ja, sehr spannend. Sinnvolle Kombination, fast so sehr, dass es wehtut. die Frage so ein bisschen in Richtung, was war der ausschlaggebende Punkt für die Gründung von Landlogistik? Also meistens ist es ja doch ein Aha-Moment, eine Begebenheit, die einen dazu bringt zu sagen, dieses Thema muss und will ich bespielen. Gibt es da was, worauf Sie zurückblicken und sagen, ja, das war ein Momentum, eine Zäsur, warum ich mich mit der Landlogistik auf den Weg gemacht habe?
Ja, da muss ich leider ein bisschen ausholen. Ich hoffe, die Zuhörer interessiert das. Die Landlogistik ist ja eine Tochter der Interlink GmbH. Und die Interlink ist ein Beratungsunternehmen, was eigentlich Verkehrsunternehmen im schienen- und straßengebundenen Verkehr berät. Also die Busunternehmen und auch Eisenbahnunternehmen können unsere Dienstleistungen hier in Anspruch nehmen. Und wir haben damals das Glück gehabt, mit zwei weiteren Planungsbüros einen guten Projektantrag zusammen mit der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft zu stellen. Das war 2010, also schon gute 10 Jahre her. Und haben dann dort eigentlich mehr aus der Logik heraus zusätzliche Deckungsbeiträge für ein Verkehrsunternehmen im ländlichen Raum zu erzielen, indem er wieder Güter mitnimmt. Das ist ja eigentlich eine Retro-Idee. Den guten alten Postbus gab es ja schon in Deutschland und in Skandinavien fahren die bis heute mit der Logik. Sehr interessant. Jedenfalls hatten wir dann 3 Jahre quasi Zeit, um über ein juristisches Gutachten, um über das Betriebskonzept und letztendlich auch eine tatsächliche Umsetzung auf der Straße diesen Gedankengang weiterzuentwickeln. Die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft fährt mit diesem Angebot bis heute. Da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass wir es nicht nur bei einem Projekt gelassen haben, sondern tatsächlich hier ein Geschäftsfeld akquirieren konnten. Und in dieser Zeit war dieser Austausch mit der Region, mit den Wirtschaftsakteuren, ob das die Produzenten und regionalen Erzeuger waren für Agrarprodukte oder die Druckerei oder das Hotel, die Gastronomie. Sie haben alle uns erzählt, sie haben so tolle Geschäftsmodelle, aber sie scheitern entweder an Mobilität oder Logistik, je nachdem, wie man es betrachtet. Entweder kommen die Gäste nicht ins Hotel, die Logik hatten wir ja gerade, oder aber auch kleine Sendungen können eben halt nur zu horrenden Logistikkosten transportiert werden, weil das Logistikgewerbe auch nicht anders kann, denn die letzte Meile ist für sie betrieblich gesehen auch die kostspieligste. Also irgendwo muss man ja dann die Kosten auch an den Kunden weitergeben. So, und diese ganze Thematik hat uns dann überzeugt, wir müssen ganz viel weiter denken, als jetzt nur dem Verkehrsunternehmen hier eine schöne Lösung zu unterbreiten, um sein eigenes Mobilitätsangebot auszuweiten. Nein, wir müssen in diese Verknüpfung weitergehen, denn der Bus konnte ja auch nicht Dinge in den 5. Stock übergeben an Tante Lucy, um da die Ökokiste zu überreichen und dann den Bus unten stehen zu lassen oder jede Haustür zu bedienen. Da stößt natürlich auch der öffentliche Verkehr an seine Grenzen. Und er darf natürlich auch sein Konzessionsgebiet nicht verlassen. Das bedeutete für uns, wir müssen in einer Partnerschaftskooperation diese Transport Logik weiter ausbauen. Und daher kamen wir dann auf die Landlogistik mit dem Ziel, ja, wir kombinieren den öffentlichen Verkehr mit den Logistikdienstleistern. Und wir haben es jetzt bis zur Mikrologistik weiterentwickelt. Das heißt, auch der Bäcker oder der Handwerker, der meint, auf seiner Tour noch etwas mitzunehmen, das wird alles sehr begleitet durch ein Agenturnetz etc., kann man diese Dinge einfach miteinander verknüpfen, um gerade dem Geschäftsmodell, was so abhängig ist, mit seinen Kleinstmengen eine bezahlbare Logistik anzubieten, wo aber alle von profitieren. Das ist so das Ziel der Landlogistik.
Ja, also ein klassischer Brückenbauer eigentlich, ja, zwischen den unterschiedlichen Welten, dem Endkonsumenten, dem ÖPNV. Da ist Ihnen in den letzten Jahren ja einiges gelungen. Viel Kommunikation, würde ich sagen, viel Vernetzung, viel Überzeugung, viel Argumentation. Ganz im Sinne des Tourgutes und rede auch darüber, was ist Ihnen denn noch in den letzten Jahren besonders gut gelungen? Was machen Sie vielleicht auch ganz bescheiden besser als andere?
Jetzt muss ich ja nicht alles ausplaudern, ist ja vielleicht auch ein Betriebsgeheimnis. Ja, hätte man mir das vor ein paar Jahren erzählt, was ich jetzt heute alles mache, dann hätte ich auch nur den Kopf geschüttelt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Aber letztendlich ist das eine Spezialisierung, die andere auch natürlich sich aneignen können. Aber wir müssen jetzt auch mal sagen, wir haben jetzt 10 Jahre in diesen Gedanken investiert und auch uns diese Kompetenzen angeeignet, genau zwischen den Welten hier zu vermitteln. Also wir kennen den öffentlichen Personenverkehr. Wir wissen, was die Branchen wollen, sowohl im Personenverkehr als auch in der Logistik. Wir gehen in die Digitalisierung ganz offensiv rein, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das die autonomen Themen sind oder auch Plattformtechnologien, Blockchain und wie diese Megathemen alle heißen. Weil wenn man alles zusammennimmt, dann ergibt es das große Ganze, wo man dann in diese Synergien eintaucht. Und ich glaube, es muss auch nicht jeder das können, aber es tut gut, einen Brückenbauer in seinen eigenen Reihen zu haben, um dann dem eigenen Geschäftsfeld hier nochmal einen ganz neuen Schub zu geben, weil man mal über den Tellerrand schauen kann und dann auf ganz spannende andere Partner trifft, wo man mit der Kooperation, und das ist so herrlich analog, da sind wir noch gar nicht digital, in guten Gesprächen eigentlich seine ursprünglichen Geschäftsfelder neu aufbauen kann oder auch erweitern kann und auch effizienter betreiben kann, ganz eindeutig.
Ja, mir gefällt ja bei Ihrem Ansatz besonders gut, dass die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen ja aufeinandertreffen und sich praktisch in einer Schicksalsgemeinschaft befinde und im Sinne der buchstäblichen Zielerreichung, also von A nach B zu kommen, quasi gemeinsame Sache machen. Ne? Die Schüler auf dem Weg zur Schule, die Milchlieferung für das nächste Restaurant, die Touristen auf dem Weg zur nächsten Wanderstrecke. Das ist einfach so lebensnah, so praxisorientiert. Aber das ist natürlich der Endnutzer. Ja? Und Sie haben die Megathemen angesprochen, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Digitalisierung, die da natürlich einfließen und das Ganze enorm beeinflussen. Und ich bekomme so langsam eine Ahnung, wie komplex die Projekte dann auch sind, die Sie angehen mit Ihren Kunden, mit den Kommunen etc. Welche Rolle spielt denn, weil wir diese Themen jetzt angerissen haben, Forschung, Entwicklung und Innovation für Sie auch gerade dann in Kooperation mit den Kunden?
Ja, ich glaube, dass wir das natürlich brauchen. Also wir müssen uns immer weiterentwickeln. Was mir nur auffällt, ist, dass man natürlich mit Innovation ja so größere Themen gerade so im technischen Bereich anspricht, was ich ein bisschen schade finde. Also vieles ist einfach sehr technikgetrieben, datengetrieben. Ja, das müssen wir auch haben, weil dahinter verstecken sich sehr hilfreiche Instrumente, die alles sehr viel vereinfachen, ohne dass Arbeitsplätze da verlustig gehen. Das ist ja auch leider Gottes in den Köpfen drin. Wenn ich mich der Digitalisierung zuwende, dann bin ich bald weg. Dem ist ja gar nicht so. Denn ich muss wirklich darauf nochmal hinweisen, Innovation kann auch schon eine Veränderung im Prozess sein, den ich im Moment in meinem Geschäft habe oder in meinem Betrieb habe. Also Innovation bedeutet für mich immer ein bisschen abrücken von dem, was man jahrelang gemacht hat. Und Innovation kann so vieles sein. Und kann auch ein gutes Gespräch sein, weil es einen plötzlich ganz woanders hinschwemmt. Da würde ich mir wünschen, dass man da so ein bisschen mehr sieht als jetzt nur Technik und Daten und mit was wir uns da allen so Datenschutz, mit was wir uns da jetzt gerade sehr vehement beschäftigen. Denn ich merke das ja immer in unseren Beratungsgesprächen. Wenn ich meine eigenen Prozesse in meinem eigenen Unternehmen jetzt nicht kenne, dann kann ich sie auch nicht digitalisieren. Oder wenn ich es tue, sind sie genauso ineffizient, wie ich sie jetzt habe. Sprich, man muss also Innovation erstmal in das alltägliche Geschäftsfeld bekommen oder in dem ganzen Doing miteinander auch insbesondere die Belegschaft mitnehmen. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn eine Geschäftsführung sich etwas ausdenkt und dann aber seine Mitarbeiter nicht mitnimmt. Sie werden mit diesen innovativen Dingen, die sie dort anschieben, einfach nicht erfolgreich. Wenn der Mensch, den sie dort im Betrieb haben, nicht mitgenommen wird in ihrem neuen Konzept, sind sie nicht erfolgreich. Ob analog oder digital. Also deswegen finde ich das immer ganz wichtig, auch in unseren Projekten der Landlogistik, weise ich immer darauf hin, lasst uns doch erstmal gemeinsam über das Problem reden. Da sind wir so analog, wie gesagt, unterwegs. Um dann einfach mal zu gucken, okay, wie kann uns dann Digitalisierung überhaupt behilflich sein, weil wir vielleicht über die guten Gespräche miteinander schon so viel Neues anschieben können. Und da ist man dann ganz erstaunt, wenn man dann aus diesen Workshops, die wir dann über alle Zielgruppen stattfinden lassen, geht man schon mit ganz tollen neuen Ideen raus, weil man miteinander gesprochen hat. Und das ist das Faszinierende bei all der Technik, die wir gerade auf dem Tisch haben, dass das so der Schlüsselmoment ist, um in verschiedene neue Richtungen gemeinsam zu gehen.
Ja, das finde ich schön. Sie sind wirklich getrieben von den Bedürfnissen, ne, des Einzelnen. Soziale Innovation, Sie hatten es gerade angesprochen. Und so wie ich Sie verstehe, kann Digitalisierung einfach nur funktionieren, wenn es auch in der analogen Welt klappt. Und die hat immer noch Vorrang. Und dennoch denke ich, dass Digitalisierung wahrscheinlich eine große Rolle bei Ihnen spielt. Ich nehme an, dass wir da von vielen Schnittstellen, vielen Akteuren sprechen, viel Datenfluss am Ende. Die Rolle, die Digitalisierung bei Ihnen spielt, haben Sie schon angeschnitten, aber vielleicht nochmal, was die Digitalisierung ganz konkret bei Ihnen leisten kann, aber was eben vielleicht auch nicht.
Genau. Also wenn wir jetzt bei unserem digitalen Produkt nochmal verweilen, der Landlogistik, versteckt sich natürlich dort gerade eine Effizienz. Man muss sich das heute so vorstellen, um eine Ladefläche für sich zu organisieren, dass da drei Thermoboxen bis zum Hotel gebracht werden. Also entweder man springt dann selber in das eigene Fahrzeug. Wenn man jetzt keine Zeit hat, muss man jemanden suchen, der das für einen tut. Ja, da fängt dann schon die ganze Problematik an, dass man sehr, sehr viel Zeit für die Organisation benötigt, weil man keine Marktübersicht hat. Man hat keine Transparenz über die Ladeflächen, die einem jetzt zur Verfügung stehen könnten. Und dann, früher suchte man in den gelben Seiten, ne? Heute googelt man oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist aber immer noch der Prozess da, ich muss mich kümmern und Dinge organisieren. So, das heißt, mit der Digitalisierung schaffen wir hier eine Automatisierung, indem wir Ladeflächen transparent, die gerade an mir vorbeifährt. Das hat was mit Echtzeit zu tun, mit Ortung. Und dann sind wir wirklich in den Tiefen der Digitalisierung angekommen, wo man dann auch online, jetzt sind wir auch in der Fachsprache angekommen, über Buchungs-Apps und so weiter und so fort, dem elektronischen Frachtbrief und elendige andere Dinge, sehr, sehr schnell genau diese Thematik anpassen. Und mir wurde da auch mal zugeflüstert, das kann ich leider nur nicht belegen, in Zahlen, dass man da zwischen 30% und 60% schon mal Arbeitskraft spart. Das ist für einen kleinen Betrieb, also ob das Hotellerie, Gastronomie oder der Handwerker ist, der sich irgendwas beschaffen muss, natürlich eine riesige Entlastung für denjenigen, der dort Inhaber ist und der das auf seinem Schreibtisch hat. Also daher ist, was das angeht, auf welche Kapazitäten können wir zugreifen und wie können wir sie miteinander vernetzen? Das geht natürlich nicht ohne Digitalisierung, ganz eindeutig. Aber man muss diesen digitalen Schritt im Moment noch an die Menschen herantragen. Und das schafft man nicht, indem wir sagen, Mensch, geh doch mal da ins Internet, da ist unsere Plattform, guck dir das an. Und dann läuft das schon. So ist das nicht. Also deswegen sind wir vielleicht auch hier noch sehr allein auf der Welt, weil das große Business, so wie die großen Plattformen das machen, ist nicht unseres, wie wir hier vorgehen. Wir nehmen die Menschen eigentlich erstmal mit, digital zu denken, die Chance der Digitalisierung in ihren eigenen Geschäftsprozessen zu erkennen, um ihnen dann auch den Mehrwert diesen Schrittes gut herantragen zu können. Also wir sind noch nicht alle dort. Es ist nur ein Bruchteil der Bevölkerung oder der Wirtschaft, die sich diesem Thema ja schon sehr, sehr widmen, aber vielleicht hier und da auch noch nicht der Kunde. Und deswegen gehen wir diesen Spagat, ja, wir müssen es den Menschen immer noch erklären, um dann auch unser digitales Produkt, was wir hier auf den Markt bringen, dann auch für uns mit Mehrwerten dann zu bestücken.
Sie sagten gerade, wir sind ja doch weitestgehend noch allein auf der Welt, wie wir die Dinge tun. Und da ich ja doch im Bereich Internationalisierung, Außenwirtschaft angedockt bin, interessiert mich natürlich auch in dem Zusammenhang, ob es Regionen gibt, die Sie besonders inspiriert haben, also jenseits der Binnengrenzen. Sie haben ja vorhin auch den Postbus in Skandinavien erwähnt. Also da gibt es ja scheinbar Regionen, die Dinge schon richtig gut machen, auch länger gut machen. Wo haben Sie sich dann vielleicht das eine oder andere abgeschaut? Können Sie da ein bisschen plaudern?
Ja, vor dem Kombibus haben wir tatsächlich, also mit den zwei weiteren Partnern, die uns hier begleitet haben in der Idee, haben wir uns in Finnland und in Schweden umgeschaut, weil die haben quasi den guten alten Postbus nie aufgegeben. Also die Regionalbusse sind dort auch etwas anders gestaltet, nämlich, sage ich jetzt mal, 2/3 Fahrgastbereich und 1/3 tatsächlich Cargo-Bereich. Wenn man dort dann vor diesen Reisebussen steht, wo hinten die Heckklappe aufgeht, um dann mit einem Gabelstapler da die Paletten reinzuschieben, dann fällt einem da doch schon die Kinnlade runter, dass dieser kombinierte Transport oder Beförderung so möglich ist. Also mein Traum war es immer, von denen nochmal einen Bus abzukaufen, um hier in Deutschland wirklich mal über den ländlichen Raum zu fahren, um mal zu zeigen, dass der Cargo-Bereich noch ganz anders ausgestaltet werden kann, als wie wir das jetzt hier planen. Also das war natürlich eine große Sicht, weil natürlich Skandinavien, müssen wir uns ja nichts vormachen, mit einer noch sehr viel dünneren Bevölkerungsdichte, wo man viele, viele, viele Kilometer durch das Land fährt und niemanden sieht. Also da ist natürlich die Versorgungslage eine ganz, ganz andere, wo man das auch gar nicht hätte aufgeben können. Und die zweite Anekdote, also diesen Ansatz haben wir dann in unser Kombibus-Projekt abgespeckt mitgenommen. Und mit der Initiierung des Projektes in der Uckermark gab es plötzlich eine japanische Anfrage. Und da kam tatsächlich ein Japaner um die Ecke, der gesagt hat, das gefällt ihm alles so und er möchte von uns diesen Ansatz mit nach Japan tragen. Mhm. Und mit dem Herrn sind wir immer in Kontakt geblieben. Der hat uns jetzt auch besucht vor kurzem. Wir haben auch eine gemeinsame Veröffentlichung geplant demnächst, denn er hat tatsächlich die Idee des Kombibusses hier auf japanische Piloten übertragen, sehr nett. Und diese sind dann aber auch sehr viel mehr in die Umgestaltung von den Fahrzeugen gleich gegangen. Also fand ich sehr gut. Also bei uns kriege ich die als erste Frage immer an mich herangestellt, wir sind ja barrierefrei, ne? Also Niederflurbus und so weiter und so fort, das geht ja alles nicht. Naja, und Japan sagt, das geht auch, aber wir müssen uns auch über die Gütermitnahme im Fahrzeug kümmern und wie können wir denn zum Thema Fahrzeugdesign etwas anschieben. Und jetzt überlegt man, dass der Shinkansen, also der schöne Schnellzug, tatsächlich auch Cargo mitnimmt, und zwar Muscheln. Also wir sind hier auch dann plötzlich in der Food-Logistik angekommen. Und hier halten wir einfach Kontakt zu unserem japanischen Menschen, um auch hier zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und auch in Italien gibt es einen Ansatz, wo ein Fernzug, der eigentlich aus dem Personenverkehr kommt, jetzt Güter mitnimmt und das ganze Land versorgen soll. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir das jetzt angeschoben haben, da sind sie bestimmt alle alleine drauf gekommen, aber wenn man plötzlich dieses Netzwerk sieht, wo die Kombination dieser beiden Ansätze, Mobilität und Fracht jetzt angedacht wird, dann finde ich das dann doch sehr zufriedenstellend. Also
ja. Unbedingt. Also von den Brandenburger Schülern und dem Transport regionaler Molkereiprodukten zum japanischen Schnellzug und dem von der Mitnahme japanischer Muscheln. Das finde ich durchaus auch ja nicht nur amüsant, sondern so stellen wir uns doch die Kooperation vor, auch grenzüberschreitend. Frau Silvester, wir sprechen ja von zukunftsorientierten Wirtschaften und stellen damit ja auch ein wenig die Frage, ob eine nicht nachhaltige Wirtschaftsweise, zumindest in der Zukunft, wie wir sie uns vorstellen, noch Bestand haben wird. Welchen Stellenwert hat denn die Nachhaltigkeit bei Ihnen? Also das Geschäftsmodell als solches ist natürlich maximal sozial nachhaltig. Ja? Also den Faktor Mensch haben Sie ja auch mehrfach angesprochen, individuelle Bedürfnisse wahrnehmen. Aber die Nachhaltigkeit steht ja für mehr. Also auch gerade die ökonomische Nachhaltigkeit, also ganz klar die Rentabilität, die Wirtschaftlichkeit haben Sie vorhin schon angesprochen. Wie steht's denn damit? Und dem möchte ich auch gleich noch die ökologische Nachhaltigkeit anfügen. Also welche Themen sind es in dem Bereich, die Sie da umtreiben?
Ja, also neben Thema Mensch haben diese beiden anderen Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, haben den gleichen Stellenwert, definitiv. Dadurch, dass wir die Problematik gerade im ländlichen Raum haben, dass die letzte Meile ja teuer wird, fängt man an, einen eigenen Fahrzeugpool aufzubauen mit Menschen im Betrieb, die dann viel umherfahren müssen. Das heißt, wir haben immer mehr Fahrzeuge tatsächlich auf der Straße. Und das ist natürlich ein Problem. Denn natürlich, das, was im ländlichen Raum erzeugt wird, muss ja dann in die Stadt. Und dann machen sich da diese ganzen Kolonnen von Blech in die Stadt hinein, sind dann ganz erstaunt, dass sie auch ganz gar nicht mehr ihre Zustellfenster erreichen, fristgerecht, weil alle im Stau stehen. Und aus unserer Sicht kann das nicht sein, denn wenn man dann auf die einzelne Ladefläche des Fahrzeuges guckt, ist man dann doch erstaunt, dass man da nicht 100% Auslastung sieht, sondern viele Fahrzeuge machen sich über einen langen Weg mit einer halbleeren Ladefläche auf den Weg. Das kann es nicht sein. Und unser Ansatz ist es, und da sind wir nochmal einen Sprung zurück in der Digitalisierung, also die Visualisierung bestehender Kapazitäten hilft uns hier, das Thema Nachhaltigkeit anzuschieben, dass wir sagen, lass uns doch bestehende Fahrzeuge, die umherfahren, besser und effizienter auslasten. Also wir haben jetzt gerade in unserem Projekt Mein Kind sich gelernt, also es geht da um so eine kleine Region, wo wir einfach mal so 38 Fahrzeuge hier betrachten konnten, dass da 20% und 60% mit ganz leeren oder mit halbleeren Fahrzeugen umhergefahren wird. Also nur alleine in dem kleinen Bereich. So, und wenn man dann die großen Statistik mal anguckt, dass über 30, ich glaube sogar 37% Leerfahrten sind, das heißt, da steht gar nichts auf der Ladefläche, dann ist da sicherlich Potenzial, nicht, dass wir die 100% jetzt erreichen müssen, aber es gibt Potenziale, die man noch effektiver auslasten kann. Und wenn es dazu dient, weniger Fahrzeuge auf der Straße zu haben, dann ist das doch ein riesiger Schritt, nicht neue Kapazitäten hier auf die Straße zu stellen und das dann auch noch zu verknüpfen mit der Schiene, die ja auch hier und da Leerräume hat. Also wir haben ja hier auch das Thema Kombibahn jetzt über ein neues Projekt in Nordhessen entwickelt, über Empfand, über das BMVI, wo wir einfach zeigen wollen, ja, auch in der Regionalbahn sind Kapazitäten frei, kleine Dinge mitzunehmen. Und das hilft der Wirtschaft und spart, gerade wenn wir den ÖPNV nutzen, der ja sowieso fährt, sparen wir da natürlich in Richtung CO2-Emissionen und natürlich auch eine Reduzierung der Kapazitäten, die tagtäglich unsere Straßen verstopfen. Also so kann es nicht weitergehen. Und da sind natürlich noch mehr Prozesse, die man auch berücksichtigen muss, damit man die Beladung von den Fahrzeugen effizienter natürlich organisiert. Und das sind dann richtig große, große Räder, die man da drehen muss.
Ja, schöne Überleitung, große Räder, die man da drehen muss, auch mit vielen Akteuren. Vielleicht mal relativ konkret, vielleicht auch anhand eines Beispiels einer Kommune. Das würde ich aber Ihnen überlassen. Wer muss denn alles an den Tisch gebracht werden, um diese Konzepte dann auch ja im besten Fall erfolgreich umzusetzen?
Also wir sprechen meistens die Kommunen selber an mit ihrer Wirtschaftsförderung. Also die Wirtschaftsförderung, ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, also bitte jetzt nicht falsch verstehen. Aber es geht hier nicht nur um Ansiedlungsmanagement, wie füllen wir das nächste Gewerbegebiet mit gewerbesteuerbringenden Teilnehmern, sondern wie schließen wir auch diese Ansiedlung an. Und das ist sowohl, stellen wir da eine Haltestelle vor die Tür, damit Mitarbeiter hier auch dieses Gewerbegebiet erreichen. Oder können wir da auch über eine sehr schlaue Logistiklösung nachdenken, um das ganze Logistikaufkommen, was dort entsteht vom Gewerbegebiet, auch noch richtig zu managen. Und diese Funktion, die muss einfach über einen strategischen Partner initiiert werden. Deswegen nichts ohne die Kommune, nichts ohne Landkreis, nichts ohne politische Entscheider, die dann tatsächlich sagen müssen, das ist das, wo wir uns als Kommune in Sachen Klimaschutz und auch Daseinsvorsorge und die Initiierung der Nahversorgung auf den Weg machen wollen. Und wenn man diese Menschen nicht am Tisch hat, die Akteure selber schaffen diesen Schritt nicht. Man kann die natürlich kommen die im zweiten Schritt an die Roundtables und wir reden mit denen und die kommen auch ins Business rein. Aber die Strategie, diese Schritte zu gehen, die ja dann auch sich in Raumplanung niederschlägt, ne? Also brauchen wir wieder eine neue Parkfläche oder dadurch, dass die Bushaltestelle jetzt vor der Nase steht, kommen plötzlich auch Mitarbeiter zum frühen Schichtdienst ran. Da kann man auch in einer gemeinsamen Finanzierung nachdenken, um mehr Mobilität auf die Straße zu setzen. Und deswegen sind wir dann wieder hier in dem Aspekt Miteinander, in der Kooperation, weil die Wirtschaft braucht eine gute Logistik, sie braucht eine gute Mobilität, um ihren Dingen nachzugehen. Und deswegen sind das zwei Zielgruppen, die sich hier über uns unbedingt treffen müssen und wir initiieren hier den Dialog. Und bevor überhaupt dann irgendwo ein Endkunde hier den Nutzen zieht. Also wenn wir diese Strukturen nicht schaffen, dann können wir auch nicht vom Endkunden erwarten, dass er sich hier für nachhaltige Produkte entscheidet und so weiter und so fort. Also die Initiierung liegt im strategischen Überbau.
Also es geht um nachhaltige Standortentwicklung, eine gemeinsame Vision aller Beteiligten, wo die Rolle der Kommune eben zentral ist. Als kleine Einheit muss sie aber vor Ort entscheiden und umsetzen. Und ja, in hohem Grad dann wiederum auch an Komplexität verstehen. Ne? Und das würde ich jetzt behaupten wollen mit oft wenig Menschen, die sind nicht selten im Ehrenamt. Ist das etwas überspitzt formuliert oder gibt es hier wirklich Engpässe, gerade hinsichtlich dann auch des Innovationspotenzials? Also vielleicht verbunden mit der Frage, was brauchen vielleicht Kommunen zur Unterstützung, um genau diese strategischen Prozesse, die Sie auch genannt haben, besser umsetzen zu können?
Ja, also das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, der natürlich jetzt ganz weit weg ist von der eigentlichen Thematik der Landlogistik, aber er führt uns durch das, was wir eigentlich umsetzen wollen, genau zu dieser Thematik und die ist auch sehr wichtig. Ich spreche ja auch viel oder ich trage sehr oft vor politischen Fraktionen vor, weil die mich auch ansprechen, genau zu den kreativen Lösungen im ÖPNV und auch in der Logistik. Wie macht man denn das überhaupt? Und wenn man dann mit den Bürgermeistern einer Gemeinde dann auch spricht, die das ja ehrenamtlich machen, zu dem, was sie auch noch im Alltag bewältigen müssen, dann muss ich auch sagen, natürlich fehlt denen die Qualifizierung, sage ich jetzt mal, diese Brückenbauerfunktion, mit der wir ja schon vorher drüber gesprochen haben. Das können die gar nicht leisten. Da muss man die wirklich in Schutz nehmen. Wir haben doch jetzt auch 10 Jahre gebraucht, das alles zu verstehen. Das heißt, wir brauchen eigentlich, ob das eine Qualifizierung ist oder ja, jetzt haben diese Menschen ja auch keine Zeit, ne? Aber wir müssen, glaube ich, die Personaldecke in der Kommune für das, was wir zukünftig jetzt gemeinsam hier angehen müssen, besser ausstatten. Denn Es ist ja auch eine interkommunale Aufgabe, Mobilität und Logistik vor Ort zu organisieren. Das heißt, Tourismus muss an Bord sein, die Schulbehörde muss dabei sein, Wirtschaftsförderung etc. Und hier alleine braucht man eigentlich einen gemeinsamen Dialog, um sich selber hier eine Mobilitätsphilosophie oder ja auch eine Philosophie zum Logistikmanagement vor Ort zu geben. Und das kann zurzeit, wie wir jetzt das organisiert haben, dort eigentlich gar nicht bewältigt werden. Das ist eine, ich glaube, das ist auch eine völlig neue Aufgabe, an die wir uns alle gemeinsam herantasten müssen. Und ja, dieses ewige effizient Denken und es darf alles nichts kosten, ist, glaube ich, der größte Hemmnisfaktor, auch dann nicht innovativ zu sein. Denn wenn ich unsere Projekte hier anschiebe, dann heißt das ja, schöne Idee, Frau Silvester, aber wir können sie gar nicht bezahlen. Das heißt, wenn ich vorbeikomme, habe ich mein Köfferchen mit einer möglichen Finanzierung gleich parat, weil die Kommune ja gar kein Budget mehr hat für Innovation. Das geht ja für die Pflichtaufgaben, schmilzt das ja schon weg. Aber um eigentlich einen Sprung nach vorne in die Zukunft zu schaffen, da muss ich echt sagen, da leisten diese Menschen einen Bombenjob tagtäglich, um mit dem wenigen, was sie haben, irgendwie noch weiterzukommen. Aber wir stoßen, glaube ich, jetzt an eine Grenze. Um wirklich einen großen Schritt zu meistern, müssen wir uns da anders aufstellen. Ganz einfach. Also so mein Gefühl.
Mhm. Nennen wir es beim Namen. Sie sprachen von Kooperation, klar. Aber dann natürlich auch in dem Zusammenhang von mauen Budgets. Finanzspritzen helfen natürlich, um gerade auch diese langfristigen Projekte, ihre sind ja durchaus langfristig. Ja, es braucht individuelle Lösungen, es braucht Tests, es braucht Auswertungen. Es sind dann, meine ich, dem Ganzen auch entnommen zu haben, lange Laufzeiten, kein Produkt von der Stange. Ich glaube, so hatten sie es formuliert, ja, um dann wirklich die Bedürfnisse vor Ort wiederzuspiegeln. Und in dem Zusammenhang sprachen Sie auch von natürlich notwendigen Investitionen, die wichtig wären. Und da fiel der Wunsch, auch einen neuen Investorentyp stärker sozusagen auf der Matte zu sehen. Können Sie das nochmal ausführen?
Ja, ich glaube, das Thema Investment oder Förderung von Startups wird global sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Mir wurde schon öfters natürlich herangetragen, gehen Sie doch mit Ihrer Idee nach Amerika oder nach China womöglich. Da kriegen Sie das Geld, um quasi sich so fit zu machen, dass Sie in kürzester Zeit mit Ihrem Produkt, wie Sie sich das selber wünschen, auf den Markt zu kommen. Da wird nämlich sehr viel investiert, dass man tatsächlich mit einem funktionierenden Produkt auf der Matte steht, wie Sie es gesagt haben. In Deutschland muss ein Startup dem Investor das schon alles abgenommen haben. Also wir haben ja auch das eine oder andere, vielleicht leidenhafte Gespräch geführt, aber nichtsdestotrotz kam immer raus, naja, haben Sie dies und haben Sie das denn schon und haben Sie denn da schon erste Umsetzung und was können Sie uns denn da zeigen? Da habe ich dann auch gesagt, also sorry, wenn ich das Ihnen alles zeigen könnte, dann brauche ich sie gar nicht mehr. Also der Investor in Deutschland ist risikoscheu. Das heißt, so diese Anfangsphase, die ein Startup benötigt, wird eigentlich gar nicht bedient oder sehr selten bedient oder ungern bedient, wie man das auch nennen mag. So, und selbst wenn sich da einer erbarmt, dann will man als Startup den eigentlich schnell wieder aus dem Business raus haben, weil er dann natürlich an die Tür klopft und mit seiner 20% Rendite oder gar 50, was ich mal gehört habe, dann wieder, wenn man nicht sofort seine Silos vollschaufelt, dann natürlich den Return wieder haben möchte in kürzester Zeit. Und das ist nicht Landlogistik. Also wir Gesellschafter haben uns dafür entschieden, so einen Investorentyp brauchen wir nicht. Wir wollen so jemanden nicht. Wir wollen etwas Nachhaltiges hier schaffen, immer noch im Mehrwert für alle. Also jeder, der sich hier einbringt, ob das eine Spedition ist, die sich einbringt, ob das der Landwirt ist, der sich hier einbringt oder wer auch immer, alle profitieren ja von diesem System, was wir hier aufbauen. Und jeder kann dazu auch einen Beitrag leisten. Und dann brauchen wir da nicht jemand, der nur an sich denkt. Das muss ich echt mal so sagen. Jetzt mag man sagen, oh Gott, Frau Silvester, wie sind Sie denn drauf? sowas von sozial. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Knacktus unserer Wirtschaft heutzutage, dass manche Leute sich genau in solcher Denke auch so ein wieder so rauszugehen, dann aus so einem Schub genau dazu beitragen, dass es manchen Leuten wirklich verdammt gut geht und manchen verdammt schlecht. Und ich glaube, wir brauchen da ein gesundes Mittelmaß, hier gemeinsames Business zu betreiben, damit alle davon profitieren, weil wir sind ja auch in einem Gesamtsystem unterwegs, ne? Da brauchen wir uns ja nur die Gesundheit, das Gesundheitssystem von uns zu betrachten. Wir sind alle mal in die Lage gekommen, wo wir froh sind, dass die Gesamtheit darauf einzahlt. So, und ich glaube, auf diese Gedanken müssen wir uns etwas wieder zurückbesinnen. Es kann nicht sein, dass gute Geschäftsideen dann wieder hinten runtergehen, weil einer dann alles wieder daraus zieht. Und Landlogistik ist nicht darauf aus, eine Exit-Strategie hier zu fahren, damit ich auf mein Konto hier auch 1 Million habe. Im Gegenteil, das würde mich betrüben, sondern ich möchte wirklich etwas hier anschieben, um einen Beitrag zu leisten, dass die Welt sich etwas verändert. Ja, das ist mein persönliches Engagement an der Stelle. Jeder kann darüber lachen von mir aus, aber ich halte daran fest und viele gehen mit uns und das beruhigt einen ja auch, dass die Idee nicht ganz spinnerisch ist, sondern dass sich tatsächlich Leute davon begeistern lassen. Das gibt mir immer die Motivation, daran festzuhalten und auch weiterzumachen.
Also mich inspiriert dieser progressive Geist auf jeden Fall, Frau Silvester, also die gesamtgesellschaftliche Zukunftsvision, die Sie hier gemalt haben und die nötigen Rahmenbedingungen. Das ging natürlich weit über die Mobilität und Logistik hinaus, aber trifft natürlich gleichermaßen für diesen Bereich zu, ne? Mehr Kooperation, es braucht mehr Budget, mehr Freiräume, mehr Zeit auch für Innovation, für Gedanken sozusagen jenseits der Box, wie es ja auch so schön im Neudeutschen heißt, neue Investorentypen. Und das war ja so ein bisschen unser Ausgangspunkt. Wenn wir uns von der gesamtgesellschaftlichen Ebene vielleicht nochmal zurückbewegen auf die Logistik. Also welche weiteren Entwicklungen erhoffen Sie sich denn? Also gern auch ganz konkret für Brandenburg. Malen Sie doch für uns mal die Zukunftsvision in der Logistik.
Ja, also wir könnten uns wirklich besser wirtschaftlich aufstellen, wenn das Thema Kleingut wieder die Logistikbranche erobert. Ich hätte gerne in allen Betrieben, also größeren Betrieben natürlich, wieder einen Gleisanschluss. Also das ist ein großer Wunsch jetzt. Aber wenn wir das schaffen, über Ladeflächen des Straßenverkehrs an den Knoten Bahnhof oder auch Terminal in Sachen Schienengüterverkehr, hier Dinge wieder hinzustellen, die sich alle aus Kleingütern bündeln lassen und dann sind sie wieder palettierbar und dann sind sie auch wieder containerfähig. Dann haben wir den Anschluss an die große Logistik geschafft und dann schafft auch der kleine Uckercars tatsächlich seinen Sprung in globale Transportketten. Nur mal so jetzt ganz groß gedacht. Also ja, ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur immer die Großlogistik mit großen Containerhäfen und so weiter betrachten, sondern eigentlich die Wirtschaft an sich, der Mehrwert für die Region startet mit einer kleinen E2-Box von mir aus. Und die hat es verdammt schwer, jetzt hier zum Kunden zu kommen, womit man eigentlich auch eine Kaufkraft initiiert, weil man damit ja Arbeitsplätze schafft. Also es sind manchmal kleine Dinge, die jetzt wieder in den Fokus rücken müssen, um noch ganz andere, größere Themen ins Laufen zu bringen. Und die Uckermark hat es ja vorgemacht. Wenn ich da an Herrn Wolters denke, ich grüße ihn hier ganz lieb, wenn er mir hier zufällig zuhört, mit seinem Uckercars, was der Mensch also wirklich im Zusammenhang mit seinen ganzen Produzenten und Erzeugern hier geschaffen hat, mit der großen Kommissionierungshalle jetzt im Bandelow, hat er doch genau das gezeigt. Wenn wir das Thema Kleingut wieder bündeln und lieferbar machen können, dann entstehen Arbeitsplätze da drin und dann steigern wir auch die Qualität. Also ein Dorfladen, der jetzt täglich durch dieses System frische Ware bekommen kann, frischer Salat, frische Karotten, frische Äpfel, die aus der Region gepflückt werden, die jetzt im Moment nur einmal geliefert werden, weil der Einzelhandel, der Lebensmittelgroßhandel nichts anderes kann, dann werten wir doch auch unsere Lebensqualität auf. Und das ist eigentlich verdammt einfach, denn die Kapazitäten sind ja schon alle da. Also mein Wunsch ist es, mehr in den Dialog zu gehen, in dieser gemeinsamen Philosophie zu denken. Und dann braucht man nicht im ersten Schritt die große Infrastruktur zu legen, also mein gewünschtes Gleis im Betrieb, sondern wir können erstmal starten mit dem, was man hat. Und so haben wir auch den Kombibus damals herrlich analog organisiert, ohne Software und so weiter. Und das hat ja auch funktioniert, ein bisschen mühselig mit den analogen Frachtbriefen. Ich gebe es ja gerne zu. Aber wir haben da was angeschoben. Und man soll sich nicht irritieren lassen, immer über große Investments. Man schafft schon viel mit dem, was man hat. Und das ist so mein großer Wunsch, da nochmal genauer hinzuschauen und einfach zusammen etwas anzuschieben.
Ja, Frau Silvester, Sie sind ja eine Frau, würde ich jetzt mal sagen wollen, die gerne Leute hinter einer Vision vereint, denn das ist vielleicht immer einfacher, als sie hinter einer Problemstellung zu vereinen. Das inspiriert auf jeden Fall mehr. Und das große Thema, Ihr Leitfaden, ist ja die Kooperation. Von daher schon die Frage, was Sie dann eben auch Unternehmen raten, die sich vielleicht erst jetzt mit, sagen wir mal, zukunftsorientierten Mobilitätskonzepten auf den Weg machen wollen. Vieles war ja jetzt schon drin, aber was sollten Sie in jedem Fall beherzigen?
Ja, also jetzt möchte ich da ja auch nicht wieder jemanden auf den Schlips treten, aber der gute alte Bus kann sehr viel mehr machen, als was ihm im Moment zugestanden wird, wenn man das Handwerk der guten Angebotsplanung beherrscht und auch mal ein bisschen mehr hinschaut, was zum Beispiel eine zweite, dritte, vierte, zehnte Haltestelle in einem Dorf bewirken könnte, den Zugang überhaupt in das System Mobilität zu gewährleisten, da wäre man sehr erstaunt, dass man weniger leere Busse fahren hat. Also wir haben Beispiel das Landkreis Leipzig genauso initiiert, wo wir alle Register gezogen haben, eine gute Angebotsplanung aus dem Vollen geschöpft mal auf den Tisch zu packen und dann umzusetzen. Und das System hat uns recht gegeben. Also mit 18% mehr Fahrgaststeigerung im ersten Jahr haben wir nicht auf Digitalisierung zurückgegriffen, sondern, verdammte Kiste, wir haben einfach mal eine Anschlusssicherung geschafft zwischen Bus und Bahn. Das hört sich so lapidar an, aber ist so. Und wir haben Haltestellenverdichtung gemacht. Also in der Region gab es plötzlich 80 neue Haltestellen, weil selbst der Zugang zur Haltestelle, wenn sie nah dran ist, führt uns schon in die Barrierefreiheit. Also will sagen, die Mobilität in der Zukunft muss nicht unbedingt autonom heißen. Sie muss auch nicht über teure Softwareprogramme, wie sie jetzt on demand und was weiß ich, was man sich da alles jetzt vorstellt, sondern wir brauchen ein gutes, klassisches Handwerkzeug und einen Mut der Kommunen zu sagen, okay, die ersten Schritte müssen wir natürlich finanzieren. Das ist ja eine Angebotsausdehnung par excellence. Aber der Nutzer wird ihnen recht geben. Sie werden erfolgreich sein in der Nutzung des ÖPNVs. Sobald der eine Lücke hat, werden sie nie erfolgreich sein zum Wettbewerb des eigenen Fahrzeuges. Also was in der Garage steht und munter sie anlächelt, wenn sie aus der Haustür treten. Womöglich noch ein zweites daneben. Die wollen ja natürlich bewegt werden. Also sprich, ich würde mir wünschen, nicht nur technikverliebt hier zu denken, um zu meinen, dass man da bessere Mobilität anschiebt. Dem ist nicht so. Sie dient der Bequemlichkeit, aber also mit der Technik. Na, also wir wünschen uns ja auch alle Handyanschluss hier oder Erreichbarkeit in der, im ICE. Ja, klar. Aber wenn der ICE nicht genug Schienenkapazitäten hat, dann bringt mir der gute Anschluss, die Netzerreichbarkeit für mein Handy und meine Gespräche auch nichts. Weil dann stehe ich trotzdem am Bahnhof und muss den Güterverkehr durchlassen oder es kommt zu Verspätung. Also will sagen, wir müssen eigentlich erstmal das klassische System richtig aufpimpen, um dann das Sahnehäubchen des Zukunftsfortschritts draufzusetzen. Das ist so meine persönliche Meinung, weil wir damit auch schon gute Erfahrungen gemacht haben.
Systemisch denken, die systemische Denke, die propagieren Sie den Menschen, den es betrifft, ernsthaft mitnehmen und dafür dann die richtigen Allianzen zu schmieden und das Technik-Mantra vielleicht ein bisschen hinten anstellen, beziehungsweise die Technik, die Technologien in den Dienst für den Menschen stellen und was das genau heißt, das analog zu besprechen. Ja, das wäre meine Zusammenfassung. Liebe Frau Silvester, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Die branchenübergreifende Kooperation ist tatsächlich auch mein Leib- und Magenthema und ja, funktioniert nur, wenn im Zentrum der Mensch steht und der bei solchen Prozessen ehrlich mitgenommen wird. Ne? Welcher Mehrwert wird generiert und welchen Faktor wächst dieser Mehrwert, wenn viele zusammenarbeiten und zusammen am gleichen Ende ziehen. Ne? Im heutigen Fall kommt dabei zukunftsweisende Mobilität heraus, die Lust macht, sich zu beteiligen. Denn ich würde sagen, hier ist noch sehr viel Musik drin. Liebe Frau Silvester, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Das war sehr erkenntnisreich.
Es hat mich gefreut.
Ja, melden Sie sich, wenn auch Sie Frau Silvester inspiriert hat, und lassen Sie uns gern wissen, wie Ihnen diese Ausgabe gefiel. Gern auch in der Kommentarfunktion auf der Podcast-Host-Seite, die gerade Ihren Podcast abspielt. Bleiben Sie uns gewogen, erzählen Sie uns weiter. Zukunftsorientiertes Wirtschaften geht bald in die nächste Runde. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.